Das Echo von Marcus Aurelius erinnert sich. Die Adoptionsurkunde wiegt fast nichts, doch sie trägt ein Imperium. Und ein Junge muss lernen, der Natur zu folgen.
Die Schriftrolle wiegt beinahe nichts. Meine Fingerspitzen drücken dagegen, suchen nach der Ungeheuerlichkeit, die dort sein sollte, die Last eines Imperiums, die Schwere der Nachfolge. Doch da ist nur Papyrus, der sich erwärmt, wo meine Finger ihn umfassen, während jenseits dieser schmalen Stelle die Kälte durchdringt. Drei Lesungen haben die Worte nicht verändert. Ich soll adoptiert werden. Antoninus Pius wird mein Vater sein. Der junge Lucius wird mein Bruder sein. Und eines Tages... Ich kann diesen Gedanken nicht zu Ende führen. Noch nicht. Der Februarwind findet jede Falte meiner Toga, während ich in der Säulenhalle stehe, in der Antoninus oft wandelt. Der Stoff rutscht wieder von meiner Schulter, 2 Jahre, seit ich die Toga Virilis anlegte, und noch immer kann ich das Ding nicht an seinem Platz halten. Ich ziehe sie mit tauben Fingern hoch, ein Junge, der unter dem Gewicht eines kaiserlichen Planes herumtappt. Unter mir breitet sich Rom in Schattierungen von Grau und blassem Gold aus, Dächer, Tempel, die überfüllten Räume des Forums, von dieser Höhe zu Mustern verdichtet. Die Stadt weiß nicht, dass sich alles verändert hat. Meine Hand findet die marmorne Balustrade. Der Stein ist kälter als die Schriftrolle, und ich umklammere ihn, bis ich spüre, wie die Kälte sich durch meine Handfläche ausbreitet, hinauf zum Handgelenk. Etwas zum Festhalten. Etwas Festes. Was geschieht hier tatsächlich? Der Gedanke steigt von irgendwo unter dem Sturm in meiner Brust empor. Diognetos Stimme, oder vielleicht meine eigene Stimme, geformt durch seine Lehre. Prüfe die Vorstellung, bevor du sie annimmst. Ich lernte dies unter Frontos Kritik, lernte es erneut in Dutzenden kleiner Augenblicke seither. Doch das waren kleine Augenblicke. Dies ist alles. Ich zwinge mich, die Dinge zu trennen. Die nackte Tatsache: Hadrian hat Antoninus adoptiert. Antoninus hat mich adoptiert. Ich bin der Erbe eines Erben. Das ist, was geschehen ist. Diese Worte beschreiben, was sich ereignete. Alles andere: Mein Leben ist vorbei. Ich bin gefangen. Ich werde niemals das sein, was ich sein wollte. Dies sind keine Tatsachen. Dies sind die Urteile, die ich hinzugefügt habe, die Geschichte, die ich über das Ereignis male. Doch dieses Wissen lässt das Gemälde nicht verschwinden. Ich kann die Ungeheuerlichkeit nicht fassen. Mein Blick fällt stattdessen auf die Palastgärten unter mir, wo Gestalten sich zwischen den kahlen Bäumen bewegen. Sklaven und Gärtner, die ihre Winterarbeit fortsetzen, gleichgültig, welche Dokumente Kaiser unterzeichnen. Ein Mann in grobem Wollstoff steht vor einem alten Birnbaum und betrachtet dessen Äste. Während ich zusehe, hebt er sein Rebmesser und schneidet. Sie können meine Vernunft nicht adoptieren. Der Gedanke kommt mit plötzlicher Klarheit. Sie können mich zum Erben machen. Sie können mir einen neuen Vater geben, einen neuen Namen, ein Schicksal, das ich nicht gewählt habe. Doch das Vermögen, das prüft, das durch die Farbe auf den Putz darunter sieht, dies gehört mir. Dies ist, was Diognetus mich lehrte, vor Jahren, in Großvaters Garten. Wenn ich in diesem neuen Leben irgendetwas sein soll, muss ich jemand sein, der klar denkt. Nicht jemand, der wütet oder verzweifelt. Nicht jemand, der seine eigenen Deutungen für Wahrheit hält. Das war meine Natur vor der Adoption. Es bleibt meine Natur danach. Eine Ebene, ein fester Ort zum Stehen. Was fordert meine gesellschaftliche Natur? Ich wende die Frage hin und her, zögernd, ihr ins Gesicht zu sehen. Neue Pflichten, nun. Sohn eines Mannes, den ich achte, aber kaum kenne. Bruder eines Kindes, das ich nur 2-mal getroffen habe. Und Diener, obwohl das Wort sich seltsam anfühlt, Diener Roms. Ich erinnere mich an die Geschichten meines Großvaters vom Dienst. Wie sein Vater öffentliche Ämter bekleidete, nicht um des Ruhmes willen, sondern weil die Stadt fähige Männer brauchte. Ich hatte mit halber Aufmerksamkeit zugehört und gedacht, es würde niemals auf mich zutreffen. Ich hatte meine eigenen Pläne. Philosophie. Studium. Vielleicht eines Tages das Schreiben. Diese Pläne erscheinen jetzt sehr klein. Der Gärtner unten macht einen weiteren Schnitt. Selbst von hier kann ich die Sorgfalt in seiner Bewegung sehen. Nicht hastig, nicht widerwillig, sondern präzise. Er tut, was seine Stellung erfordert, und er tut es gut. Ist das nicht, was gesellschaftliche Natur bedeutet? Nicht unsere Pflichten zu wählen, sondern ihnen zu begegnen. Ich habe nicht gewählt, in diese Familie geboren zu werden. Ich habe nicht gewählt, dass Hadrians ursprünglicher Erbe sterben würde und den Weg für diese Arrangements öffnete. Ich habe nicht gewählt, dass meine Klugheit Hadrians Aufmerksamkeit auf sich zog und mir den Beinamen Verissimus einbrachte, der mich für dieses Schicksal kennzeichnete. Doch hier bin ich. Und Rom wird eines Tages jemanden brauchen, der es führt. Zwei Ebenen. Vernünftige Natur, meinen Verstand klar gebrauchen. Gesellschaftliche Natur, meinen Pflichten begegnen. Noch immer vertieft sich die Kälte. Noch immer widerstrebt etwas. Denn was ist mit der dritten Ebene, derjenigen, die mich wahrhaft erschreckt? Die kosmische Natur. Ich blicke hinauf zum grauen Februarhimmel und versuche, durch ihn hindurchzusehen, dorthin, wo die Sterne ihre unveränderlichen Bahnen ziehen. In jener Nacht in Großvaters Garten deutete Diognetus nach oben und fragte: Wählen Sie Ihre Bahnen? Ich erinnere mich an meine Antwort. Sie folgen Ihrer Natur, immer dieselbe. Und seine Erwiderung: Wie du es könntest. Doch das war, bevor ich wusste, was die Natur für mich gewoben hatte. Der Wind stößt heftiger und ich verliere beinahe meinen Griff um die Schriftrolle. Meine Finger schließen sich reflexartig, knittern einen Rand. Irgendwie erscheint dies passend. Das Dokument, das alles veränderte, beschädigt durch meine eigene Nachlässigkeit. Ich habe dies nicht gewählt. Die Worte formen sich lautlos, eine Art Protest an was auch immer diese Dinge ordnet. Ich habe nicht gewählt, adoptiert zu werden. Konnte es nicht verhindern. Das Muster war gewoben, bevor ich wusste, dass es einen Webstuhl gab. Diognetus sprach vom Logos, dem vernünftigen Prinzip, das durch alle Dinge läuft. Ich glaubte ihm damals. Ich übte mich darin zu beobachten, wie jedes Ding seiner Natur folgt. Wind, Wasser, Zypressen, die sich biegen und zurückkehren. Es war schön, diese Vorstellung, tröstlich. Doch es ist anders, wenn du selbst das Ding bist, das geordnet wird. Ist Annahme Kapitulation? Ich umklammere den kalten Marmor, bis meine Knöchel schmerzen. Wenn das Leben gemäß der kosmischen Natur nur bedeutet, zu erdulden, was das Schicksal zuweist, still zu liegen, während das Schicksal seine Muster webt, was wird dann aus mir? Unten macht der Gärtner einen weiteren Schnitt. Er bewegt sich mit uneiliger Bestimmtheit die Baumreihe entlang. Der Rhythmus seiner Arbeit zieht meine Aufmerksamkeit auf sich, wie die Zypressen vor Jahren meine Aufmerksamkeit auf sich zogen. Er kämpft nicht gegen die Bäume, aber er wartet auch nicht einfach neben ihnen. Ich beobachte, wie er einen Ast untersucht, ihn leicht biegt, seine Biegsamkeit prüft, bevor er entscheidet, wo er schneiden will. Der Ast fällt. Er hebt ihn auf, legt ihn auf den Haufen neben sich. Geht zur nächsten Entscheidung über. Innerhalb der Grenzen der Natur arbeiten, nicht gegen sie. Das Verstehen kommt nicht als Worte, sondern als Erkennen. Die Art, wie man plötzlich das in einem Mosaik verborgene Muster sieht. Der Gärtner beherrscht nicht die Jahreszeit. Er kann den Winter nicht zum Frühling machen, doch innerhalb dessen, was die Natur gegeben hat, arbeitet er. Er formt, er nimmt teil. Annahme ist nicht Passivität. Die kosmische Natur bestimmt, dass ich adoptiert worden bin. Ich kann dies nicht ändern. Es ist in die Kausalität eingewoben, so festgelegt wie die Bahnen der Sterne. Doch wie ich adoptiert sein werde, wie ich diese Last tragen werde, was für ein Erbe ich werden werde, dies bleibt mein. Die Freiheit liegt nicht in den Umständen. Sie liegt in der Antwort. Der Gärtner hält inne, richtet seinen Rücken auf. Ich sehe die Müdigkeit in dieser Bewegung und blicke zum Himmel auf. Einen Moment lang denke ich, er sieht mich zuschauen. Doch nein. Er schätzt nur das Licht ab, überlegt, wie viel Arbeit noch bleibt. Dann beugt er sich wieder zu seiner Aufgabe, ganz versunken in dem, was vor ihm liegt. Er fragt nicht, warum er in der Kälte Bäume beschneidet. Er beschneidet sie einfach. Und indem er sie gut beschneidet, erfüllt er seine Natur. Langsam lockert sich mein Griff um die Balustrade. Nicht, weil der Sturm vorübergegangen wäre, ich kann ihn noch unter meinen Rippen spüren, sondern weil sich etwas Festes darunter gebildet hat. Boden zum Stehen. Was, wenn diese Adoption nicht der Tod des Philosophen ist, der ich sein wollte, sondern die Arena, in der diese Philosophie sich beweisen muss? Wenn die Stoiker Recht haben, wenn Weisheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Mäßigung die einzigen wahren Güter sind, wo könnte man sie dann besser üben als in der Stellung, wo sie am meisten bedeuten? Und dann, als forme sich ein Umriss des Verstehens von irgendwo in meinem Innern, erahne ich die Gestalt dessen, was ich werde glauben müssen. Wenn das Universum dies für seine Jahreszeit gewählt hat, dann ist es auch meine Jahreszeit. Was zu seiner Zeit kommt, ist Frucht genug für mich. Die Natur bringt alle Dinge hervor, hält alle Dinge, nimmt alle Dinge zurück. Diese Worte sind noch nicht ganz meine. Sie fühlen sich an wie Samen, die ich zu pflanzen beginne, wie der Gärtner seine Bäume zu formen pflegt, die sie eines Tages annehmen werden. Doch ich halte sie fest. Schritte. Ich wende mich um, und Antoninus Pius ist da. Er geht mit der Anmut eines Mannes, der lange Übung darin hat, sich durch die Welt zu bewegen, ohne sie zu stören. Sein Gesicht zeigt nichts von der Last, die auf ihm ruhen muss, neu adoptiert von einem Kaiser, bald das größte Reich der Erde zu erben. Er geht einfach und bleibt stehen und steht neben mir an der Balustrade. Wir blicken schweigend über Rom. »Du hast es erhalten«, sagt er schließlich. »Keine Frage.« Ich halte die Schriftrolle hoch, leicht beschädigt. Ich habe sie viele Male gelesen. Er nickt. Unten setzt der Gärtner seine Arbeit fort. Nach einem langen Augenblick sagt Antoninus: Als mir von meiner eigenen Adoption berichtet wurde, ging ich hinaus in meinen Garten und stand eine Stunde lang zwischen den Olivenbäumen. Ich wusste nicht, was ich sonst tun sollte. Ich blicke ihn an. In seinem Gesicht liegt keine Unterweisung. Nur Gegenwart. Ich weiß nicht, wie ich das sein soll, was Sie fordern, sage ich. Dann lerne. Seine Stimme ist ruhig. Das ist es, was Sie fordern. Er legt kurz seine Hand auf meine Schulter, die Berührung eines Mannes, der seinen Stand gefunden hat und ihn ohne Anmaßung anbietet, und geht dann weiter, setzt seinen Weg entlang der Säulenhalle fort. Ich sehe ihm nach. Sein Schritt ist gleichmäßig. Ein Mann, der auf die Pflicht zugeht, weil es nichts anderes zu tun gibt. Und es gut tut, weil es das ist, was die Natur verlangt. Ich blicke noch einmal hinunter auf den Gärtner. Das Licht schwindet nun, die Februardämmerung schließt sich. Er hat seine Werkzeuge zusammengesammelt, geht auf eine Unterkunft zu. Morgen wird er zurückkehren. Die Arbeit wird weitergehen. So wird es auch meine. Ich falte die Schriftrolle sorgfältig, der Knick wird bleiben, ein Zeichen des Ringens dieses Tages, und wende mich zurück zum Palast. Die Kälte folgt mir, doch etwas anderes folgt auch, der Beginn der Annahme. Nicht Kapitulation, nicht Frieden. Der Beginn des Verstehens, dass das Muster, in das ich eingewoben bin, kein Gefängnis ist, sondern ein Ort. Ich bin 16 Jahre alt, ich habe viel zu lernen. Doch heute, beim Zusehen, wie ein Gärtner in der Winterkälte Bäume beschneidet, habe ich gefunden, wo ich beginnen kann.
Das Echo verklingt. Die Agora Cosmica öffnet bald. Eine lebendige Bibliothek, mit der du sprechen kannst. Non-Profit und Open Source. Die Fakten und Lehren hinter jedem Echo. Und die Warteliste. Auf agoracosmica.org. Vertont mit synthetischer Stimme.